Hallo und herzlich willkommen zum Corporate Culture Podcast, dem Ort, an dem das Thema Unternehmenskultur auf den Punkt gebracht wird. Möchten Sie als CEO oder Führungskraft die Kunst beherrschen, Ihre Unternehmenskultur aktiv zu gestalten, was als die geheime Superpower der Unternehmensführung gilt? Dann sind Sie hier genau richtig. Freuen Sie sich auf diese Folge und Ihren Gastgeber Björn Johansmeier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Culture Podcast. Heute haben wir das spannende Thema, warum Kulturprogramme fast immer scheitern und was CEOs oder Geschäftsführende falsch einschätzen. Hand aufs Herz, wie oft haben Sie schon ein Kulturprogramm gestartet? Vielleicht Kickoffs gemacht, Workshops, Werte entwickelt, Plakate daraus gemacht und vielleicht sogar ein internes Video und so und 12 Monate später ist doch wieder alles so wie vorher. Nur mit einem einzigen Unterschied, dass die Leute ein Wort mehr haben, was sie gegenseitig zum Lachen bringt, und zwar das Thema Kulturinitiative. Ne? Und das Schlimmste dabei ist allerdings, dass dann viele Unternehmen dieses Scheitern darauf schieben, es ist Widerstand oder fehlende Reife von unseren Mitarbeitenden oder die Mitarbeitenden ziehen nicht mit und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das ist alles Bullshit. Ne? So, weil in den allermeisten Fällen scheitert Kulturwandel nicht am Willen von den Mitarbeitenden, sondern an einem Denkfehler von dem Top-Management. Und zwar, dass Kultur wie ein HR-Projekt, also ein Projekt von der Personalabteilung, gehandelt werden kann. Und solange das so ist, wird sich im Alltag unter Druck, so definiert sich halt Kultur, exakt überhaupt gar nichts ändern. Ne? Und darum möchte ich Ihnen in dieser Folge zeigen, warum Kulturinitiativen so oft scheitern und was CEOs oder Geschäftsführende typischerweise unterschätzen. Und zwar den Unterschied zwischen Verhalten, Symbolen und Systemen. Das ist ja das Konzept, was ich hier schon mehrmals vorgestellt habe. Und da gehen wir nochmal tiefer rein. Und ich gebe Ihnen dabei dann wirklich 3 Hebel mit, die Sie sofort nutzen können, damit eben aus Werten an der Wand oder Posterwerte wirklich gelebte Kultur in der Praxis wird. Ne? Fangen wir mal zunächst an mit so einer Situationsanalyse oder einer Symptombeschreibung, wie Sie erkennen können, dass die Kulturinitiative gescheitert ist. Ne? Und das Typische eben nach, was weiß ich, 6 bis 12 Monaten ist, dass das Engagement, was vielleicht im Kickoff noch da war, nach kurzer Zeit danach völlig verpufft ist. Ne? Und ihre Führungskräfte so weitermachen wie bisher. Ne? Und mittlerweile eben Mitarbeitende auch schon zynisch reagieren und das Thema Wanddeko oder ein toller neuer Bildschirm schon, aber mehr nicht, oder Projekt des Monats oder sowas, darauf reagieren. Ne? Wichtig dabei ist, wie gesagt, Kultur zeigt sich nicht in Workshops, sondern die Frage ist immer, inwieweit sind die Werte, die erarbeiteten Unternehmenswerte oder halt die Kultur wirklich entscheidungs- und handlungsleitend im Alltag und auch noch unter Druck. Also nicht bei schönem Wetter, sondern auch, wenn so ein bisschen rauere See herrscht letztlich. Ne? Und dann kommen wir schon mal gleich zu der Hauptursache, die letztlich diese Misere dann oft herbeigeführt hat. Und zwar ist das, dass Kultur als HR-Projekt behandelt wird. Ne? Also sprich die Personalabteilung, also der Personalverantwortliche oder die Personalverantwortliche wird mit dem Thema betraut. Der oder diejenige arbeitet ein tolles Kommunikationskonzept, vielleicht noch mit der Marketingabteilung zusammen, und dann werden Workshops gemacht und Poster kreiert und so weiter und so fort. Und dann war es das letztendlich. Ne? So, und warum das eben nicht funktionieren kann, ist ganz einfach. HR oder der Personalbereich haben eben keine echte Entscheidungsmacht über Prioritäten, Strukturen oder Führungssysteme. Ne? Also ich erinnere mich noch daran, als ich selber Führungskraft bei Robert Bosch war, da hat mir eine hohe Führungskraft erzählt, Herr Johansmeier, merken Sie eins, der Personalbereich trifft keine Entscheidung. Wir, die Linienführungskräfte, wir treffen die Entscheidung. Die Personalabteilung führt das aus, was wir denen sagen. War extrem klar, ne? Und jetzt ist so ein Trend gekommen, da hatte ich auch schon eine Folge von gemacht, dass eben Personalbereiche oder HR-Abteilungen jetzt umbenannt werden in People and Culture. Ganz toller Name, Englisch und so. Und das Problem ist nur, damit ist diesen Menschen wirklich ein Bärendienst gemacht worden. Weil jetzt lehnen sich alle zurück, insbesondere die Linienführungskräfte, und sagen, ja geil, dann haben wir jetzt ja jemanden, der dafür verantwortlich ist. Da brauchen wir ja nichts mehr machen. So, das Problem ist aber, dass wenn ich eine Kulturveränderung haben möchte, dann braucht es Konsequenz in den Entscheidungen und nicht nur in der Kommunikation. Und die liegen halt bei den Linienführungskräften und bei der Geschäftsführung. Punkt. Und darum ist aus meiner Erfahrung, dass dann wieder diskutiert wird, ja, man hätte das und das da von dem Format anders machen müssen oder andere Workshops oder weiß der Teufel was. Das ist in der Regel nicht das Problem in meiner Erfahrung, sondern wirklich, dass an der Führung und an den Systemen liegt. Und genau, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber bevor wir das machen, sprechen wir jetzt über die zweite Hauptursache. Und das ist eben, dass wenn dann so eine Kulturinitiative gemacht wird und Werte erarbeitet worden sind und so weiter, dass dann letztlich bei der Wertedefinition, das hatte ich ja in den letzten Folgen auch vorgeschlagen, da wird ja auch das Verhalten definiert und dann werden Beispiele vom Verhalten gegeben und so weiter und so fort. Das ist auch alles wichtig und richtig. Nichtsdestotrotz, wenn das der alleinige Fokus ist, also das konkrete Verhalten, dann werden eben zwei weitere extrem wichtige und ich würde mal noch sagen noch powervollere Säulen werden dann nicht beachtet. Und dann ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Also was sind diese drei Säulen? Einmal eben das Thema Verhalten, ist klar. Das ist das, was alltäglich wirkt, das, was die Menschen im Kleinen beobachten können und was auch eine wichtige Säule ist, ohne Zweifel. Also da fragt man in der Regel, okay, was für ein Verhalten wollen wir mehr sehen, wovon wollen wir weniger sehen und definiert dann, wie gesagt, ja diese konkreten Verhaltensanker. Das kann sein, was weiß ich, Hilfsbereitschaft oder über den Tellerrand schauen, wenn ich Entscheidungen treffe, also nicht nur für meinen Bereich, sondern auch bedenke, was für Konsequenzen hat das für andere Bereiche oder Qualitätsbewusstsein, Vier-Augen-Prinzip und. Also wie auch immer, was für Sie da in dem Moment dann wichtiger ist. Also so wird, ich sag mal, Kultur und Werte letztlich ja in die Alltagssprache übersetzt. Und das ist ja auch gut und richtig. So, jetzt kommen wir aber mal zu der zweiten extrem wichtigen Säule. Die heißt, die habe ich schon mehrfach so benannt, die heißt Symbole. Also man kann sich das vorstellen, Symbole sind symbolhaftes Verhalten. Also es ist nicht nur normales Verhalten, sondern es ist im Endeffekt ein Verhalten mit Symbolcharakter. Und welches Verhalten hat Symbolcharakter? Dann können wir einfach reflektieren, okay, was sind die wichtigsten Ressourcen einer Führungskraft? Letztlich sind es ja das Budget, was die Führungskraft hat und die eigene Zeit. Das sind ja die knappen Ressourcen letztlich. Also, und wo dieses Geld und die Zeit für aufgewendet wird, das hat eben einen sehr starken symbolischen Einfluss, sag ich mal, auf die Kultur. So, also wofür wird Geld ausgegeben und wofür wird Zeit aufgewendet? Also sprich, nehmen sich die Führungskräfte Zeit, sich mit der Kultur zu beschäftigen, nehmen sich die Führungskräfte Zeit, mit den Mitarbeitern über das Thema Kultur zu sprechen und vor allem in den Meetings, wie viel Raum bekommen da gewisse Themen, die jetzt in der Kultur wichtig zu sein scheinen? Also Beispiel, wenn man sagt, okay, komm, das Thema Kunde soll im Mittelpunkt unseres Handelns sein. Okay, dann stelle ich mal schnell die Frage. Okay, dann lass uns doch mal so ein Meeting angucken. Manchmal beobachte ich auch Meetings. Und dann schreibe ich es auf, okay, wie viel Zeit dann halt über den Kunden gesprochen wurde. Und wenn dann da praktisch gar nicht drüber gesprochen worden ist, und auch nicht über einen Wettbewerb und offensichtlich auch kein Geld für irgendeine Marktforschung oder so ausgegeben wird, dann ist das halt schon sehr starkes, symbolträchtiges Verhalten, was zeigt, dass der Kunde eben doch nicht so die große Wichtigkeit hat. Versus eben, wo man sagt, jedes Meeting wird angefangen, indem Kundenrezessionen durchgegangen werden und diskutiert werden, was ist da falsch gelaufen oder auch positives Feedback und gesagt, wow, wie können wir das noch verstärken oder ähnliches. Also das sind dann natürlich andere Signale, die dadurch, durch dieses symbolhaftes Verhalten eben diese Zeit in dem Meeting, die dann eingeräumt wird, die Meetings sind ja immer die teuerste Zeit, weil da viele Menschen letztlich ja Zeit drauf verbringen. So, dann kommen wir zu der dritten Säule. Das sind die Systeme. Ich erkläre euch nochmal, was Systeme genau sind. Die sind an sich erstmal eher unsichtbar, aber enorm wirkmächtig. Ne? Also was sind Systeme? Systeme sind zum Beispiel Anreizsysteme. Ne? Bonifizierung, variable Vergütung und so weiter. Ne? Das sind auch KPI-Logiken. Also welche Key Performance Indicators werden getrackt, werden angeguckt, werden regelmäßig auf bei Agenten nachgehalten und so weiter und so fort. Ne? Genauso auch Eskalationswege, dann auch Budgetierungsprozesse, wenn Wirtschaftspläne ausgearbeitet werden für die nächsten Jahre, ist das rein top-down, werden auch, ich sag mal, Mitarbeitende von unten, vom Markt her, die nah am Markt sind, einbezogen und das auch mit in Betracht bezogen und so weiter. Ne? Also man könnte das zusammenfassen. Das, was in der systemischen Organisationsentwicklung gerne Struktur genannt wird, das sind letztlich Systeme und die ziehen eben das Verhalten in eine ganz klare Richtung. Weil die sind halt fest verankert in irgendwelchen Prozessbeschreibungen, in irgendwelchen Definitionen und so weiter und so fort, dass wie halt gewisse Abläufe laufen. Und die sind sehr, 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 sehr kulturprägend, ne? Und ganz wichtig, die eben anzugehen. Die Herausforderung dabei ist, Systeme sind letztlich ja am schwierigsten zu verändern und die haben auch nur sogenannte Opportunitätsfenster, wo dann solche Systeme verändert werden können, ne? Als Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, unsere Wirtschaftsplanung fürs Folgejahr wollen wir jetzt verändern, ne? Dann bringt das wenig, wenn die letzte Wirtschaftsplanungsrunde jetzt in ihren letzten Zügen liegt oder so, dann brauche ich nichts mehr verändern, ne? Also sprich, da gibt es gewisse Zeitfenster, wo ich Sachen dann verändern kann und die muss ich dann eben auch konsequent nutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann es so sagen, mit den Systemen, wenn ich verpasse, diese anzupassen, dann werden die alten Systeme logischerweise die alte Logik, also die alte Kultur weiterhin belohnen. Und diese Systeme gewinnen dann immer. Also letztlich das alte Verhalten kommt dann wieder durch, egal wie toll unsere neuen Werte sind und wie hübsch die sind und weiß der Teufel was. Ne? Also wir gehen nochmal ein bisschen auf Beispiele ein. Ne? Das, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen das Thema Ownership stärken. Ne? So. Auf der Verhaltensebene, wenn ich dann weiterhin Fehler sanktioniere und Schuldige suche, ja, schwierig. Ne? Dann wird das Thema Ownership sich nicht etablieren. Ne? Und wenn Entscheidungen, die dann getroffen worden sind, immer regelmäßig von der Geschäftsführung wieder gekippt werden oder von den Führungskräften, dann habe ich halt ein symbolhaftes Verhalten letztlich, weil der Geschäftsführer beschäftigt sich damit, hat also zeigt, dass es Vertrauen nicht hat und kippt dann diese Entscheidung. Das ist dann eben auch suboptimal. Ne? Und dann Zielsysteme belohnen vielleicht, was weiß ich, kurzfristiges Verhalten von Einzelnen, anstatt dann halt auf Ownership von ganzen Bereichen zu setzen oder sowas. Ne? Das wäre dann ein systemisches Beispiel davon. Ne? Und das Ergebnis ist, das Thema Ownership wird sich so dann natürlich nie etablieren. Ne? Und dann sprechen wir jetzt über wichtige Hebel, wie sie eben den Wandel nachhaltig gestalten können. Ne? Und der erste Hebel ist eben ganz klar, dass sie Kultur zur Chefsache machen. Ne? Also nicht, indem sie dadurch Mikromanagement betreiben, sondern wirklich durch Prioritätensetzung, dass sie sich ganz klar dazu committen und das auch auf der Agenda haben und auch klar definieren, okay, was wird ab morgen eben nicht mehr toleriert und selber eben vor allem auch ihren Linienführungskräften da auf die Füße treten, weil das kann niemand anders machen. Ne? Und eben auch, ganz wichtig, eben alle Führungskräfte, insbesondere auch ihre Linienführungskräfte mit an Bord holen. Ne? Und im Zweifel, da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht, sich dann auch, wenn sich da eine Führungskraft total gegen sträubt und überhaupt nicht mitschwimmen will, dann im Zweifel auch von der einen oder anderen Führungskraft trennen. Also ich habe immer so als, ja, wie soll ich sagen, als Erkenntnis eigentlich gewonnen, wenn eine Kulturveränderung zum positiven Gelingen gebracht wurde, ist in der Regel ein Kopf von hohen Führungskräften gerollt. Ne? weil es gibt da immer jemanden dabei, der da nicht mitzieht und sagt, ja, für ihn gilt das alles nicht und er braucht das nicht und zieht da nicht mit und so weiter und so fort. Und wenn sie dann da echt konsequent sind und sagen, okay, dann passt die Person nicht mehr zu uns, dann senden sie natürlich ein richtig klares Signal. Das ist auch ein symbolisches Verhalten in dem Moment, weil sie sich dann da ja die Zeit für nehmen und da dann ein ganz klares Zeichen ansetzen. Ne? Und das bewirkt dann wirklich einen ganz, ganz großen Effekt. Ne? Und das ist also der erste Hebel. Der zweite Hebel ist das Anpassen von den Systemen. Dass sie wirklich, also wie gesagt, das Thema Budgetplanungsprozess, Beförderung, Einstellungen, Onboardings. Ne? Also es wird beim Onboarding-Prozess wird über das Thema Werte gesprochen, ne? Und wie das sich zeigt und so weiter und so fort. Ne? Dass das wirklich da auch zum Thema gemacht wird als Beispiel. Ne? Und auch ganz wichtig, wenn das Thema Ownership steigern wollen oder so, ne, dass sie wirklich die Entscheidungsbefugnisse da wirklich großzügig überarbeiten und entsprechend anpassen, dass wirklich möglichst weit runter delegiert wird. Ne. Und auch ganz wichtig natürlich das Thema Bonifizierungssysteme. Ne. Also wenn sie da weiterhin nur Einzelleistungen bonifizieren und dann aber von den Werten das Thema One Team oder sonst was haben wollen, dann werden sie damit scheitern. Und das ist dann auf Goodwill von Einzelnen kurzfristig, aber das wird dann nicht tragen. Ne? Also da müssen sie schon mit Teambonus arbeiten oder ähnliches oder gar das über das Thema Bonifizierung überhaupt sprechen, ob das noch, also bei Mitarbeitenden noch ein Thema ist. Ne? Ich habe auch oft, dass dann Geschäftsführer sich dann beschweren, dass ihre Linienführungskräfte da nur auf ihren Bereich achten, ne? Und sage, okay, was sind denn die Ziele der Führungskräfte, ne? Und wie ist denn die Verbonifizierung dann entsprechend? Ne? Ist das nur auf den Einzelbereich bezogen oder sind die am Gesamterfolg gemessen? Ne? Dann kriege ich manchmal relativ sparsame Blicke und dann, ja, dann haben wir das eben auch schon das ein oder andere Mal dann entsprechend angepasst. Ne? Und das ist auch so ein starkes, wie gesagt, das ist ein starkes System, also eine Struktur, die dann natürlich auch nur zum Jahresende oder wann auch immer das fiskale Jahr entsprechend zu Ende ist, angepasst werden kann. Ne? Und da ist wirklich meine Empfehlung, also diese Systeme wirklich konsequent angehen und da auch die Opportunitätsfenster nutzen. Ne? Also wie gesagt, bei dem Thema Bonifizierung von Führungskräften eben dann zum Jahresende, eben zu dem neuen Jahr dann. Ne? So, und der dritte Hebel ist wirklich das Thema Symbole durch die Führung kalibrieren zu lassen. Dass also die Führungskräfte da am besten so in Kleingruppen macht man das, dass sie gemeinsam darüber reflektieren, Mensch, wie gehen wir eigentlich mit unserer Zeit und unseren Budgets um und wo müssen wir da anders justieren? Dass die das wirklich für sich erarbeiten, was gehört jetzt in jedem Meeting auf die Agenda oder in bestimmten Meetings auf die Agenda, wo müssen wir viel mehr Zeit mit verbringen, ne? Und letztlich auch dann Meeting-Routinen, vielleicht welche, die gar nicht mehr sinnvoll sind, streichen und andere überarbeiten und andere vielleicht auch neu initiieren, ne? Wenn sie sagen, okay, eine Lernkultur wollen wir jetzt etablieren, dass man dann sagt, okay, wir nehmen uns 15 Minuten am Ende jeder Woche Zeit, dass wir dann reflektieren, okay, vielleicht in jedem Bereich oder so, was lief gut, was lief suboptimal, was können wir in Zukunft besser machen, ne? Und dann vielleicht die Learnings daraus teilen oder sowas, ne? Dass dann andere Bereiche dadurch auch partizipieren. Oder sie setzen sich zusammen im Führungsteam und erarbeiten mal Leadership-Standards, ne? Also insbesondere in Richtung Feedback und Konflikte oder sowas. Das ist ja auch ein starkes symbolisches, also eine starke symbolische Handlung, dass sich eben die Zeit nehmen und über das Thema Führungsstandards sich Gedanken machen und das dann eben auch für sich reflektieren und dann auch konsequent eben dann umsetzen, ne? Und sich gegenseitig dann Feedback geben und sich auch Feedback geben lassen von den Mitarbeitenden. Ne? Das ist dann eben was sehr, sehr powerful ist. Ja, vielleicht um es zusammenzufassen, wenn ich also diese Folge jetzt mal auf einen Satz verdichten sollte, dann wäre es im Endeffekt, dass Kultur nicht eingeführt oder ausgerollt oder ähnliches wird, sondern letztlich wird Kultur geführt. Und das heißt nicht über Slogans, sondern über Entscheidungen und zwar von top-down inklusive eben den Linienführungskräften. Also nicht über Workshops, sondern wirklich über das, was im Alltag vorgelebt, belohnt, toleriert und sanktioniert wird. Ne? Wenn Sie also merken, naja, die Kulturinitiative ist zwar in gewisser Weise sichtbar, aber noch nicht spürbar im Verhalten, in der Zusammenarbeit oder in der Ergebnisqualität, dann lohnt sich immer ein kurzer, nüchterner Blick auf genau diese drei Ebenen. Ne? Also Verhalten, Symbole und Systeme. Und Sie sich dann eben die Frage stellen, okay, welchen von diesen drei Säulen haben wir noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt? Und wenn Sie sagen, okay, schön und gut, aber eigentlich haben sie da alleine keine Lust zu, dann stehe ich Ihnen natürlich sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dazu können Sie sich völlig unproblematisch und kostenlos eine Erstberatung bei mir sichern. Und zwar über den Link in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, Sie schon bald hier wieder begrüßen zu dürfen in einer neuen Folge Ihres Corporate Culture Podcasts.
Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, diese Folge anzuhören. Weitere Informationen zum Thema Unternehmenskultur und diesem Podcast finden Sie auf björn-johansmeier.com. Wenn Sie die Gestaltung Ihrer Unternehmenskultur noch weiter beschleunigen möchten, steht Ihnen Björn Johansmeier und sein erfahrenes Team sehr gerne zur Seite. Buchen Sie hierfür ein unverbindliches Gespräch für eine Erstberatung über den Link in den Shownotes. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge Ihres Corporate Culture Podcasts.